So, jetzt willkommen zur Vorlesung Nummer 3. Heute geht es um Casts, abstrakte Klassen, Interfaces, Packages und Sichtbarkeiten. Gestern noch ganz kurz, Konstruktoren, Destruktoren, sollte jetzt klar sein, die Vererbung sollte jetzt einigermaßen durchdrungen werden. Dynamisches Binden, was das heißt, sollte so halbwegs klar sein, auch für das Testat und was die Gleichheit von Objekten bedeutet. Das heißt, das ist so die Grundsprache, das heißt, jeder Tutor kann sowas natürlich auch in seinem Testat abfragen, sowas muss man einfach wissen, das gehört am Rande einfach mit dazu. Starten wir gleich mit einem Cast. Es kommt häufiger einmal vor, dass man verschiedene Datentypen, primitive Datentypen als auch Referenztypen umwandeln muss. Das heißt, man muss sie konvertieren. Und da ist es halt so, dass man eine Typanpassung oder ein Typecast vornimmt und dieser Cast grundsätzlich spielt immer eine Rolle zur Compile-Zeit, niemals zur Laufzeit. Entweder ist das der Cast nur dafür da, dass der Compiler überzeugt wird, etwas zu übersetzen. Es kann auch sein, dass der Compiler zur Compile-Zeit Dinge statisch miteinander verknüpft. Das heißt, er baut da wirklich feste Bindungen auf und die bestehen dann halt zur Laufzeit. Aber generell, der Cast, kann man sich merken, ist zur Laufzeit sozusagen weg. Er hat manchmal nur noch Auswirkungen. Casts von Referenzen sind vor allen Dingen aufgrund des Vererbungsmechanismus notwendig. Gestern gehört das Substitutionsprinzip. Und da ist es halt so, dass wir manchmal, wenn wir eine Referenz vom Typ Person haben, da unter anderem ja auch einen Studenten, ein Studentenobjekt mit referenzieren können oder andere Objekte. Und dafür sind häufig Casts teilweise notwendig, werden wir dann noch sehen. Die Casts von primitiven Datentypen schränken meist den Wertebereich ein. Es gibt implizite Casts, die nicht direkt hingeschrieben werden. Da wird der Wertebereich teilweise erhöht. Aber bei den Casts, die man wirklich hinschreibt, bei primitiven Datentypen, wird der Wertebereich in der Regel eingeschränkt. Kommen wir zunächst zu den Referenzen. Das wäre so der erste Part, den wir uns da einmal anschauen werden bezüglich des Casts. Und zwar ist es so, dass der Compiler zur Compile-Zeit immer testet, wenn er irgendwo in der Referenz eines bestimmten Types steht und an dieser Referenz steht dann ein Methodenaufruf in der Punktnotation, also zum Beispiel p.getMatrikelNummer, dann prüft der Compiler zur Compile-Zeit ab, gibt es überhaupt die entsprechende Methode in der Klasse. Angenommen, wenn wir jetzt einer Referenz vom Typ Person, einer Unterklasse, also ein Objekt einer Unterklasse zuordnen. Das heißt zum Beispiel, wir haben eine Referenz vom Typ Person und ein Objekt der Klasse Student. Dann können wir also mit dem Compiler, der lässt es nur zu, dass wir auch wirklich Methoden von der Person aufrufen. Ich kann jetzt nicht auf einmal sagen, Person P ist gleich New Student oder nach p.getMatrikelNummer, da würde er meckern. Aber wir wissen ja theoretisch eben als Programmierer, dass wir in dieser Referenz ein Objekt der Unterklasse haben. Da sind wir uns hoffentlich ganz sicher. Und da kommen dann entsprechend Casts deutlich. Das heißt, der Programmierer kann durch einen Cast dem Compiler deutlich machen, dass in einer Referenz ein Objekt einer Unterklasse steckt. Da gucken wir uns gleich schon mal ein Beispiel zu an. Und zwar das Beispiel Cast 1. Die Beispiele liegen auch grundsätzlich immer auf der Webseite. Und generell ist das jetzt hier nicht so spannend, ne? Haben wir wieder die Klasse Person und die Klasse Student. Da passiert nichts Wildes drin, sind nur ein paar Konstruktoren und Methoden drin definiert. Das Interessante ist hier im Test. Wir haben jetzt hier in der Main-Methode eine Person P, eine Referenz vom Typ Person. Der wird ein Student zugewiesen. Das ist in Ordnung, dran denken, Substitutionsprinzip. Und dann kann ich dieses Objekt auch ausgeben. Das ist gar kein Problem. Weil der Student als auch die Person haben beide eine ToString-Methode. Das heißt, ich kann hier einfach System.on.println hinschreiben und das P und es wird implizit das Punkt.toString hinzugefügt, weil ich möchte ja einen Text ausgeben. Println verlangt immer dementsprechend einen String. Also nicht immer, aber in diesem Falle. Das klappt also wunderbar, aber jetzt fange ich an und möchte ganz gerne die Matrikelnummer ausgeben des Studenten. Der Compiler, wenn das jetzt nicht auskommentiert wäre, das können wir mal eben kurz machen. Schreiben das einmal an dieser Stelle hin. Der Compiler überlegt sich jetzt, wir haben P, das ist eine Referenz vom Typ Person. Get-Matrikelnummer, Set-Matrikelnummer ist eine Methode, die da in der Person ja gar nicht vorkommt. Das kann erst der Student und dementsprechend meckert er auch. Das heißt, diese Methode ist für den Typ Person undefiniert. Der Compiler selber kann nicht wissen, was in dieser Referenz drinsteckt. Das heißt, er weiß ja nicht zur Compile-Zeit, ob da wirklich ein Student, ein Chef oder Mitarbeiter oder wirklich nur ein Typ Person drinsteckt. Dementsprechend schimpft er an dieser Stelle. Was ich aber dann machen kann, das sehen wir hier unten, ich kann jetzt dem Compiler zur Compile-Zeit wirklich sagen, durch einen Cast, das wäre hier ein Cast, das ist aber wirklich ein Student, der da drin steckt. Das heißt, diese Referenz P, da schreibe ich jetzt in Klammern vor, Student, das ist der Cast. Damit die Bindung klappt, muss ich das noch einmal zusätzlich klammern. Das heißt, hier noch einmal komplett die Klammern drumherum. Und dann habe ich hier an dieser Stelle für den Compiler ein Objekt der Klasse Student. Der Compiler denkt sich, okay, Student hat die Methode SetMatrikelNummer und ist glücklich. Dann funktioniert das auch. Wenn man das laufen lässt, rechne es etwas langsam, hier oben kommt die Ausgabe von toString und dann dementsprechend haben wir jetzt hier die Matrikelnummer gesetzt auf 42 und dann sieht man auch hier, das hat geklappt. Es wird halt hier noch ein zweites Mal ausgegeben und da sieht man, die Matrikelnummer ist auch geändert worden. Dieser Cast ist wirklich nur ausschließlich zur Compile-Zeit zuständig. Danach spielt er gar keine Rolle mehr, weil letztendlich wird ja grundsätzlich bei öffentlichen Instanzmethoden immer geguckt, dynamisches Binden, welches Objekt steckt wirklich dahinter zur Laufzeit und entsprechend wird die Methode ausgewählt. Weiter bei den Referenzen. So ein Cast verhindert also nicht das dynamische Binden bei öffentlichen Methoden. Dynamisches Binden kann ich generell nicht verhindern durch irgendwelche Casts, durch irgendwelche Typkonvertierungen oder ähnliches. Es wird grundsätzlich alle öffentlichen Instanzmethoden immer dynamisch gebunden, egal was ich da irgendwie ändere. Konnte man jetzt ja auch gerade sehen. Also ich sage ihm jetzt zwar, er sei mal kurz ein Student zur Laufzeit, aber guckt er wirklich rein und sieht dann, es ist wirklich einer. Generell wird immer entsprechend das Objekt, das halt zur Laufzeit die Methode ausgewählt, ist nochmal die Zusammenfassung der dynamischen Bindung. Und da gucken wir uns jetzt mal Cast 2 an, das Beispiel. Und bei diesem Beispiel ist es jetzt so, dass wir wiederum Klasse Person und Student haben. Wir brauchen jetzt eigentlich hier nur die Testklasse. Und auch hier erzeuge ich jetzt mir einen Studenten und stecke den in eine Referenz oder lasse dieses Objekt referenzieren über eine Referenz vom Typ Student. Ich gebe jetzt hier einmal das mit toString aus. Das heißt, ich wähle jetzt hier die toString-Methode. Ich kommentiere das hier noch einmal aus. Wir sehen, schauen einmal, was passiert. Und er sagt jetzt hier bei diesem Aufruf, Student mit dem Namen Fritz Fischer, Matrikelnummer 4711. Ich fange jetzt an und sage mir, okay, ich möchte jetzt unbedingt, dass dieses Objekt nicht mehr als Student, sondern eben als Person aufgefasst wird. Also eben durch einen Cast. Wir haben aber gehört, es bringt nichts. Es ist ja trotzdem immer noch das dynamische Binden da und das sieht man auch im Ergebnis. Er nimmt immer noch die toString-Methode vom Studenten und nicht von der Person. Also merken, dynamisches Binden bei Methoden gilt immer. Primitive Datentypen sind da schon etwas weniger pflegeleicht bei den Casts. Und zwar ist es jetzt hier so, dass man wirklich eine Typanpassung vornimmt. Ich mache wirklich aus einem primitiven Datentyp einen völlig anderen. Und da gibt es zwei verschiedene. Und zwar einmal gibt es automatische Typanpassungen. Generell gilt, wenn ich irgendwie zwei Datentypen miteinander verknüpfe, wird implizit das so angepasst, dass der größere von den beiden genommen wird. Und das macht der Compiler automatisch. Der andere Weg ist, ich möchte von einem größeren Typ, zum Beispiel von einer Gleitkommazahl zu einem ganzzahligen Zahl, da muss ich das explizit angeben. Das Problem ist nämlich bei diesem Fall, dass nämlich Informationen verloren gehen können. Das heißt, ich kann ja niemals eine 13,5 in eine Int packen, das heißt, irgendwie werden die Nachkommastellen verloren gehen. Und das darf natürlich nicht ohne weiteres passieren. Ich darf das nur dann machen, wenn ich das ausdrücklich als Programmierer hinschreibe, das ist in Ordnung, das darf an dieser Stelle so sein. Implizit, das nennt man auch Widening Conversion, das heißt, es wird geweitet, das heißt, der Wertebereich wird eventuell größer. Und zum Beispiel werden Byte und Short bei jeder Rechenoperation, wirklich bei jeder, Immer wenn ich das irgendwo verwende, auch wenn ich zwei Shorts miteinander verknüpfe, werden die grundsätzlich immer in int umgewandelt. So eine bisschen komische Regelung. Java rechnet eigentlich bei ganzzahligen meistens in int. Seine sind longs, dann nimmt er andere Wertebereiche. Haben wir da jetzt auch schon gesagt. Wird short oder byte entsprechend als Ergebnis verlangt, das heißt, ich habe eine short, addiere dann noch eine short, dann ist das Ergebnis entsprechend immer durch einen cast anzugeben, weil die ja ein int rechnen. Das werden wir gleich sehen. Das machen wir gleich mal deutlich. Generell fügt Java folgende Casts automatisch durch. Das wären jetzt diese hier in dieser Tabelle. Wir haben jetzt hier von Typ in Typ, das heißt von wo nach wo geht es automatisch. Wenn ich zum Beispiel ein Byte habe, kann das automatisch casten zu Short, Character, Int und so weiter. Und bei Short, Character, Int und Long hier in dieser Spalte gibt es halt entsprechend immer weniger, an die er das automatisch konvertieren kann, weil der Datentyp natürlich immer höher wird. Double, da geht nichts drüber, das heißt, da passiert nichts mehr. Und dementsprechend werden diese Konvertierungen automatisch vorgenommen. Wie gesagt, das ist kein Problem, weil ja der Wertebereich generell von dieser rechten Spalte immer größer ist als der von der linken Spalte. Es gibt allerdings auch die andere Richtung. Wir möchten jetzt, wie gesagt, eine Zahl in einem größeren Datentyp in eine kleineren packen. Das heißt, da muss ich das explizit angeben, eine Narrowing Conversion. Und da ist es jetzt so, dass wir einen Typ wirklich einengen. Das heißt, ich enge diesen Wertebereich ein. Und zum Beispiel bei Double und Float in einer Ganzzahl kann es halt natürlich zum Verlust von Genauigkeit kommen. Das liegt daran, eine ganzzahlige Zahl, wenn ich eine Gleitkommazahl in eine ganzzahlige Zahl umwandle, wird einfach der Nachkommabereich abgeschnitten. Also aus einer 13,7 würde zum Beispiel eine 13,0 werden, also eine 13. Er schneidet das einfach weg. Das ist kein echtes mathematisches Runden. Der Rest wird einfach abgehackt. Dadurch ist natürlich eine Einschränkung auch des Wertebereiches möglich und die Rundung erfolgt gegen 0, habe ich gerade schon gesagt. Und es werden generell, wenn ich einen größeren Typ umwandle in einen kleineren, die oberen Bits abgeschnitten. Also immer die Bits in der Bitdarstellung ganz links, die werden abgehackt, je nachdem wie viele noch überbleiben dürfen. Das Vorzeichen wird nicht angepasst. Das heißt, vorne, wie gesagt, abhacken. Es kann dadurch auch dazu kommen, dass wir Vorzeichenwechsel haben. Das kennen wir auch noch von Algorithmen, da waren komische Effekte, dass man zwei positive Zahlen zum Beispiel addiert, aber auf einmal was Negatives rauskommt. Solche Effekte können hier theoretisch stattfinden, wenn man Wertebereiche von entsprechenden Zahltypen verlässt. Das sehen wir jetzt hier. Ich habe hier zum Beispiel eine int, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn wir uns die Bitdarstellung angucken, ist es genau diese hier, die hier angegeben ist. Und wenn ich daraus jetzt eine Short machen würde, das heißt an dieser Stelle, wo Short SM gleich, Klammer auf Short, Klammer zu M steht, da findet der Cast statt. Das ist ein expliziter Cast. Und diese Zahl hier, die passt absolut, die Integerzahl passt nicht mehr in diese, in den Wertebereich von Short rein. Und wenn ich das jetzt caste, denkt er sich, okay, wir schneiden einfach die vordersten Bits ab. Der Rest bleibt völlig gleich. Und jetzt haben wir was erreicht, das sieht man hier auf den ersten Blick. Diese Zahl, die Integer-Zahl hier oben, hat vorne eine 0, das heißt, die ist eine positive Zahl. Jetzt schneiden wir das alles hier vorne weg, dann bleibt irgendwas, wo vorne auch so eine 1 steht. Das ist eine negative Zahl und das Ergebnis ist auch, wenn ich die Short ausgebe, minus 13.035. Expliziter Cast, wie gesagt, notwendig, weil eben genau dieser Informationsverlust auftreten kann und ich als Programmierer sagen muss, das ist in Ordnung. Umgekehrt ist es jetzt hier zum Beispiel auch, ich habe jetzt hier eine negative Zahl, diese hier ist gegeben. Und bei dieser negativen Zahl, wenn ich die jetzt in einem Short umwandle durch einen expliziten Cast, haben wir erreicht, dass auf einmal hier vorne eine 0 steht, das ist also eine positive Zahl, es kommt 7616 raus. Also bei Cast immer wirklich aufpassen, was man tut, immer auf die Wertebereiche aufpassen. Wenn ich eine ursprüngliche Zahl habe, die nicht mehr in dem Wertebereich liegt, in den ich jetzt das konvertieren möchte, kommt es zu solchen Problemen. Ich muss mir vorher sicher sein, dass ich den Wertebereich nicht verlassen habe. Inwiefern konkrete Anwendungsfälle? Wir kommen gleich nochmal dazu, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher noch. Und zwar, kommen wir nochmal zu dem expliziten Cast, und zwar ein Short, jetzt erstmal der Vergleich zwischen Short und Character, die haben beide dieselbe Länge, die haben die gleiche Bitanzahl, das heißt 16 Bit haben die beide. Und da ist es jetzt so, man muss auch bei der Konvertierung aufpassen, denn die ist nicht so ohne weiteres möglich, denn es hat Short hier ein Vorzeichen und ein Character eben nicht. Ein Zeichen, ein Schriftzeichen hat generell kein Vorzeichen. Das ist ein Unsigned-Variablen-Typ. Und die kann ich entsprechend nicht einfach so ineinander umwandeln. Und wenn ich jetzt halt dementsprechend die Umwandlung vornehmen würde, käme unter Umständen eine negative Zahl heraus, was wir gar nicht wollen. Und dementsprechend die ausdrückliche Umwandlung erzeugt immer nur positive Zahlen an der Stelle. So, kommen wir zu einem kleinen Beispiel. Das wäre jetzt Cast 3. Warum braucht man diese Dinger überhaupt? Es kommt häufig vor, dass man versucht, möglichst kleine Variablentypen zu verwenden. Beziehungsweise, dass man versucht, irgendwelche Gleitkommazahlen, die man jetzt irgendwo in seinem Programm hat, da braucht man unbedingt mal irgendwann eine ganzzahlige Zahl. Das kommt häufiger mal vor. Je nachdem, was Methoden zum Beispiel für Parameter verlangen und ich jetzt speziell selber für irgendwelche Werte habe. Und dann muss ich solche Dinge einfach mal vornehmen. In diesem Beispiel haben wir hier oben einige Variablen definiert. Einmal zwei Short-Variablen, S1 und S2, mit den Werten jeweils 1 und 2, zwei Bytes, zwei Ints und zwei Longs. Jetzt fange ich an und möchte ganz gerne S3 bestimmen. Und zwar sage ich, Short S3 ist gleich S1 plus S2. Das geht hier völlig schief, da der Compiler jetzt schimpft, an dieser Stelle, wir können jetzt nicht von Int zu einer Short umwandeln. Das klingt am Anfang ein bisschen irritierend und man weiß nicht zuerst, was genau gemeint ist, weil ich habe ja zwei Shorts. Aber das ist genau das Problem, was ich gerade sagte. An dieser Stelle hier, durch das Plus, wenn ich die beiden mit verknüpfe, rechnet der intern mit Ints. Es macht irgendwie theoretisch auch Sinn. Er möchte nämlich erreichen, wenn ich S1 und S2 jetzt addiere, könnte ich den Short-Bereich ja auch verlassen. Dann habe ich zumindest noch eine Zahl, die stimmt. Und da muss ich das explizit casten. Das wäre dann entsprechend hier der Fall an dieser Stelle. Und ihm sagen, das ist alles okay. Das heißt, er rechnet also, sobald ich zwei Shorts miteinander verknüpfe, immer in dem Bereich Int. Dasselbe haben wir hier bei Byte, wenn ich die beiden addiere. Auch da rechnet er intern in Int. Das heißt, hier auf dieser Seite, auf der linken Seite, kann ich das dementsprechend nicht einer Variable von Byte einfach so zuweisen. Ich muss das entsprechend casten. Wenn ich aber jetzt zwei Ints habe, ist das ohne Probleme möglich. Zwei Ints, dann berechne ich das auch in Int. Oder wenn ich zwei Longs habe, entsprechend auch. Da gibt es jetzt kein Problem. Solche Umwandlungen, wie gesagt, speziell auch die Umwandlung von einer Gleitkommazahl in eine ganzzahlige Zahl, brauche ich unter Umständen, wenn ich auf diese Werte angewiesen bin durch Methodenaufrufe oder ich möchte irgendwelche Dinge jetzt anpassen oder dergleichen. Aber es kommt häufig in den Programmen vor, die man selber irgendwie hackt. Das werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr solche Dinge, gerade jetzt zum Beispiel auf dem Übungszettel vielleicht auch, wo man mit irgendwelchen grafischen Objekten arbeitet oder so, in dem Bereich kann da sowas mal möglich sein. Ja, bitte? Bei Float kann ich gerade nicht genau sagen, bin ich gerade überfragt, ob er das in Double umrechnet. Ich würde tippen von, doch, er muss es umwandeln. Das müsste entsprechend der Tabelle erfolgen. Das heißt eben, Float müsste in Double umgewandelt werden, das stimmt. Bin ich mir ziemlich sicher, nicht hundertprozentig. So. Also, wenn jetzt Ganzzahlausdrücke vom Typ kleiner als Int mit einem Operator verbunden werden, passt der Compiler eigenmächtig den Typ an. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Und wenn auf der rechten Seite also ein Int und auf der linken Seite ein kleinerer Typ ist, zum Beispiel Byte oder Short, müssen wir das mit einer ausdrücklichen Typumwandlung, also mit einem Cast, erzwingen. Und dann müssen wir unter Umständen natürlich auch uns bewusst sein, es fehlen unter Umständen ein paar Bits. Kommen wir noch ganz kurz wieder dynamisches Binden und statisches Binden. Öffentliche Methoden werden ja dynamisch gebunden. Alles andere, das heißt alle nicht öffentlichen Methoden und alle Attribute werden statisch gebunden. Das heißt in diesem Falle, dass ein Cast zum Beispiel bei Instanzvariablen ein verändertes statisches Bindungsverhalten zur Folge hat. Das werden wir gleich etwas genauer am Beispiel sehen. Nämlich zur Compile-Zeit guckt nämlich der Compiler nach, welche Typen habe ich dort und verbindet dann alle nicht öffentlichen Methoden und alle Attribute statisch. Das Beispiel haben wir jetzt hier in dem Cast 4, was das bedeutet. Wir haben jetzt hier wieder Person und Student. In diesem Falle habe ich mir jetzt erlaubt, ausnahmsweise das hier wieder mal public zu machen. Das heißt, die Person hat ein öffentliches Datenfeld Name, der Student hat auch ein öffentliches Datenfeld Name. In den Konstruktoren der beiden Klassen sage ich beim Studenten, beide haben nur einen Default Constructor, sage ich beim Studenten, Name ist gleich Klasse Student. Bei der Person sage ich immer, Name ist gleich Klasse Person. Das heißt, ich habe zwei Attribute, die heißen Name, beide vom Typ String. Und die überdecken sich gegenseitig, beziehungsweise der von Student überdeckt den von Person. Und die werden hier entsprechend des Default-Konstruktors immer gesetzt. Gucken wir uns jetzt dieses Programm hier an. Ich erzeuge einen Studenten und gebe dann s.name aus. Name ist ein Attribut. Und dann sagt er hier unten, ganz brav, das ist die Klasse Student. S ist vom Typ, eine Referenz vom Typ Student. Und dann ist er soweit glücklich. Aber in diesem Falle haben wir eine statische Bindung. Und wenn ich das jetzt hier unten auch mit ausführe, ist es auf einmal zur Klasse Person geworden. Das liegt daran, weil hier nicht dynamisch gebunden wird. Der Compiler guckt sich wirklich an, was ist das für ein Typ, für eine Referenz und entsprechend wählt er das Attribut aus. Und das macht er hier unten auch und dann denkt der Compiler sich, gut, das ist eine Person. Und entsprechend wählt er dann das Attribut auch hier aus, nur dass es dann hier halt fest verdrahtet ist mit dem Attribut von Person. Es wird hier also zur Compile-Zeit wirklich was fest miteinander verknüpft und zur Laufzeit ist das jetzt halt dementsprechend nicht mehr änderbar. Dann muss man sich immer merken, das gilt auch für private Methoden und für Klassenmethoden und eben für Attribute. Es werden nur öffentliche Instanzmethoden dynamisch gebunden. Damit wären wir beim nächsten Thema. Cast soll dann erstmal kurz reichen. Und zwar haben wir jetzt abstrakte Klasse und Interface, eines der letzten wirklich wichtigeren Kernkonzepte der objektorientierten Programmierung. Wenn wir diesen Termin jetzt hier durchhaben, haben wir auch das Wesentliche fast geschafft. Das Problem ist nämlich, eine Klasse soll nicht immer ganz ausprogrammiert werden. Eine Klasse weiß nämlich manchmal gar nicht, was sie so alles eigentlich können muss oder hat nicht die Informationen. Das haben manchmal erst die Subklassen. Und in dem Falle hat man jetzt hier zum Beispiel irgendwelche Methodensignaturen, die gibt die Oberklasse vor, die Implementation allerdings nicht. Das heißt, sie weiß es nicht, wie man das Ganze implementieren muss. Zum Beispiel haben wir jetzt ein grafisches Objekt, ganz allgemein. Und dieses grafische Objekt, wenn es die Methode Scale hat, weiß natürlich nicht, wie es sich jetzt skalieren soll, da es ja gar keine Informationen hat über irgendwelche Koordinaten, über irgendwelche Punkte. Das weiß erst dann wirklich das echte grafische Objekt Kreis zum Beispiel. Aber vorher, die Klasse grafische Objekt kann darüber nichts sagen. Das heißt, die Implementation muss irgendjemand anders machen. Aber man möchte die Methodennamen vorgeben. In Java gibt es dazu zwei verschiedene Konzepte. Das sind eben die abstrakten Klassen. Oder aber die Schnittstellen, das heißt die Interfaces auf Englisch. Und mit diesen beiden kann man sowas realisieren. Gucken wir uns zunächst die abstrakten Klassen an. Jede Klasse, die wir bisher gesehen haben, konnte irgendwie Objekte bilden. Wir konnten immer sagen New Person oder New Student. Das geht jetzt nicht mehr. Und zwar ist das, wie gesagt, nicht sinnvoll, wenn zum Beispiel eine Klasse ausschließlich in einer Vererbungshierarchie existieren soll. Manchmal ist das so sinnvoll, dass wir einfach da eine Klasse haben, die etwas an Eigenschaften mitliefert, aber von der soll es bloß kein Objekt geben. Zum Beispiel möchte ich nur Objekte haben von Circle, Line oder Rectangle und dergleichen, aber auf gar keinen Fall von Graphic Object. Damit kann ich nichts anfangen. Die kann zwar ein bisschen Grundfunktionalität liefern, aber die soll ansonsten nichts weiter können. Das ist dann so eine Art Modellierungsklasse. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, mit allen Grafikobjekten in meinem Programm möchte ich was tun. Dann kann ich ganz allgemein Kreise, Linien und so weiter auf einmal verarbeiten. Und Diese Oberklasse besitzt dann entsprechend Vorgaben für die Unterklasse. Irgendwas muss die Unterklasse davon annehmen, die muss davon irgendwas implementieren. Und genauso wie das die Oberklasse vorgegeben hat. In Java, bei abstrakten Klassen, gibt es dazu das Schlüsselwort Abstract. Und das wird entsprechend an die Typdeklaration an der Oberklasse gehängt. Das heißt, wir haben jetzt eine Public Abstract Class Person zum Beispiel. Von dieser abstrakten Klasse kann man keine Objekte erzeugen, aber diese Klasse kann trotzdem einen Konstruktor enthalten. Darf man sich nicht täuschen. Der Konstruktor ist ja sehr wohl erlaubt, der ist teilweise auch sinnvoll aufgrund der Vererbungshierarchie. Nur von dieser Klasse selber darf ich keine Objekte irgendwie erstellen. Und ansonsten verhalten sich eigentlich die abstrakten Klassen ganz wie normale. Das heißt, wir haben dort entsprechende Methoden, wir haben irgendwelche Instanzvariablen, wir können dort Konstanten definieren, Konstruktoren definieren, wir haben dort eine gewisse Vererbung drin, das klappt alles. Der einzige Unterschied ist, dass nicht jede Methode implementiert ist und dass wir keine Objekte davon bilden können. Man kann also grob so sagen, abstrakte Klassen sind das Gegenteil von konkreten Klassen. Und wir haben in dem Falle auch abstrakte Methoden. Diese abstrakten Methoden haben auch, Abstract Class nochmal leitet dann die Deklaration der abstrakten Klasse ein und da drin kann dann halt entsprechend eine Methode auch abstract sein. Diese abstrakte Methode gibt dann lediglich die Signatur und, das ist ganz wichtig, den Rückgabewert vor. Das gehört in diesem Falle beides dazu. Das heißt, wenn ich eine Unterklasse implementiere, muss diese Methode sowohl mit Rückgabewert als auch mit der Signatur korrekt übereinstimmend implementiert werden. Es geht nicht, dass man sich hier nur auf die Signatur stützt und einen anderen Rückgabewert nimmt. Dann würde der Compiler schimpfen. Durch diese Art der Methoden drückt man eigentlich nur aus, dass die Oberklasse keine Ahnung hat, wie man es implementieren muss. Die Unterklasse muss es konkret tun. Und es ist so, dass sobald nur eine Methode abstract ist, ist es automatisch die ganze Klasse. Das heißt, ich habe hier zwei Dinge. Ich kann eine Klasse abstract machen, obwohl alle Methoden implementiert sind. Es kann aber auch sein, dass ich eine Klasse habe, wo eine Methode nicht implementiert ist, die keinen Rumpf hat, dann ist auch automatisch die ganze Klasse abstract. Gut, natürlich muss das Schlüsselwort abstract dann vor der Klasse geschrieben werden, sobald eine Methode abstract ist. Und vergisst man das, dann meckert natürlich der Compiler, der kümmert sich darum, dass wir da keinen Mist bauen. Generell gilt, sobald wir eine abstrakte Methode haben, warum muss die Klasse abstract sein? Das ist der Grund, wenn ich jetzt nämlich keine abstrakte Klasse hätte, hieße das, ich könnte ein Objekt davon erzeugen. Dann rufe ich vielleicht gerade an diesem Objekt die eine Methode auf, die gar nicht implementiert ist. Und das darf natürlich nicht sein. Das müssen wir verhindern. Gucken wir uns ganz kurz mal eine abstrakte Klasse an. Das wäre die Klasse Person in dem Beispiel Abstract 1. So. Hier vorne sehen wir erstmal die Deklaration Public Abstract Class Person. Da ist genau ein Kennzeichen, dass es eine abstrakte Klasse ist. Die hat hier sehr wohl einen Konstruktor, die hat auch hier Methoden, die implementiert sind, zum Beispiel GetName und SetName. Allerdings hat sie eine abstrakte Methode auch hier unten. Sie weiß nämlich nicht, was für eine Tätigkeit eine allgemeine Person ausführt. Das kann man jetzt nur bei den konkreten Unterklassen sagen, zum Beispiel bei Student oder beim Chef oder bei ähnlichen Dingen. Das heißt, das hier wäre jetzt die Deklaration einer abstrakten Methode. Diese abstrakten Methoden können natürlich vererbt werden. Die Klasse verhält sich ja genauso, die abstrakte Klasse genauso wie jede andere Klasse auch. Und wenn man jetzt von so einer abstrakten Klasse abstammt, hat man zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder alle abstrakten Methoden überschreiben, neu definieren, das heißt einen Rumpf implementieren. Dann muss die Unterklasse nicht mehr abstract sein. Muss sie nicht, kann sie aber. Und wenn sie nicht mehr abstract ist, kann von der Unterklasse Objekte instanziert werden. Der andere Weg ist, es wird mindestens eine abstrakte Methode nicht überschrieben. Und dann bedeutet das, dass diese abstrakte Methode vererbt wird. Und dadurch muss diese Unterklasse komplett wieder abstract sein. Dann muss sie es. Es führt dann keinen Weg daran vorbei. Gucken wir uns dazu die anderen beiden Klassen in diesem Beispiel an. Wir haben, wie gesagt, die Klasse Person und wir haben zum Beispiel die Klasse Student. Bei der Klasse Student haben wir einfach Public Class Student, wie wir es auch kennen, und dann sagen wir Extens Person, stamme von der Klasse Person ab. Der Student hat selber eine Matrikelnummer noch als Datenfeld und hat zwei Konstruktoren. Was hier auffällt ist, es wird wirklich der Konstruktor der Oberklasse aufgerufen. Dieses Super, Klammer auf Name, Klammer zu, bedeutet wirklich, ich rufe den Konstruktor der abstrakten Klasse Person auf. Ich kann eigentlich ja hiervon gar kein Objekt erzeugen, das Ding ist ja abstract. Aber hier erzeuge ich ja auch ein Objekt der Klasse Student und ich muss nur eventuell Instanzierungen vornehmen, die in der Oberklasse definiert sind. Und dann wird hier die Methode wirklich implementiert. Das heißt, wir sagen hier an dieser Stelle Public String get Tätigkeit und dann, gut, macht er irgendwie was, gibt irgendwas zurück. Ja?
Kann ich aus einer konkreten Klasse Task in die abstrakte Vaterklasse durchführen? Ich kann da zwar kein Objekt instanziieren, aber kann ich damit denn ein Objekt quasi?
Also in diesem Falle jetzt zum Beispiel, kann ich jetzt einfach sagen, Person P ist gleich New Student. Ohne Cast sogar.
Ja, andersrum.
Student S ist gleich irgendwie gecastet auf Student und dahinter irgendwie was vom Typ Person. Also erstmal kann ich von Person nichts überzeugen, nichts erzeugen. Das heißt, ich habe dann niemals entsprechend ein Personenobjekt vorhanden. Das geht ja schon mal nicht. Und ich kann das jetzt nicht irgendwie hochcasten. Das würde jetzt in diesem Falle nicht funktionieren. Der Compiler merkt in der Stelle, dass es nicht substituiert ist. Doch, deklarieren kann man das sehr wohl. Moment, wir probieren da mal kurz was aus. Jetzt habe ich hier gerade keine Testklasse. Machen wir eben mal eine neue. So. Ach, ja gut, Moment, ich mache nochmal eine. Ja gut, egal. Also, wir haben jetzt entsprechend... Aha, okay. Ich bin ja mit meinem 10-Finger-System nicht so toll. Main. Ah. So, also, was ist jetzt die Frage? Ich möchte jetzt in diesem Falle irgendwie was von Person.
Person war jetzt die Abstraktion.
Ja, genau.
Ja, Person P gleich. Ja, jetzt kann ich mir immer überlegen, was nicht die Name, sondern dann gefunden wird. Also,
wir haben.
Ich will jetzt mein Objekt vom Student da reinpassen.
Also, ich, wie gesagt, was ich machen kann, ist, dass ich irgendwie sowas mache, wobei der Student bekommt natürlich noch einen Namen und eine Matrikelnummer. Und das darf ich natürlich machen.
Ja, aber das ist ja jetzt dann, sobald er das kompiliert hat, ist das ja, also wenn das durchläuft, ist es ja wieder ein Student.
Ja, genau.
Ja, das genau wollte ich von Ihnen, deshalb nicht die Namen, sondern das, da weiß ich jetzt gerade.
Nee, das funktioniert jetzt noch nicht. Wir haben hier das Substitutionsprinzip und in diesem Falle macht er jetzt zur Compile-Zeit, ich meine hier die abstrakte Klasse kann Datenfelder haben und die werden natürlich statisch gebunden. Das heißt, wenn wir jetzt hier in der Person zum Beispiel hier sagen, es wäre public, das heißt, wir haben jetzt hier ein öffentliches Datenfeld und hier in Student haben wir jetzt auch meinetwegen ein öffentliches Datenfeld Name, die überdecken sich also, kann ich jetzt in diesem Falle hier entsprechend entweder sagen p.name. Dadurch würde ich jetzt... Ups, kann ich das nicht? Ups. Bla, bla, bla. So. Kann ich das entsprechend hier einmal so drauf zugreifen? Oder ich könnte es jetzt auch hier entsprechend noch einmal wirklich auf Student casten. Aber ansonsten habe ich da irgendwie keine Chance, großartig einen anderen Shindu damit mit zu treiben. Und das wäre jetzt wiederum eine statische Bindung, aber was anderes geht halt da eben nicht an der Stelle. So. Das Ganze in UML hatten wir beim ersten Mal so ein bisschen. Was ist jetzt gerade deutlich. Ich habe hier anscheinend drei Klassen. Diese drei Klassen entsprechen oben der Klassenname, dann kommen die entsprechenden Attribute und danach kommen irgendwelche Methoden. Und an dieser Stelle haben wir jetzt hier diese Klasse Person und man erkennt es so bedingt, Person ist selber kursiv geschrieben. Und wenn der Klassenname kursiv geschrieben ist, heißt das, diese Klasse hier oben ist abstract. Und dann gucken wir uns das entsprechend hier durch bei den Methoden und dann sehen wir, Get-Tätigkeit ist auch kursiv geschrieben, also ist das auch abstrakt. Daran erkennt man in einem UML-Diagramm abstrakte Klassen. Dann haben wir Chef und Student, die beiden Erben von Person, das heißt Chef extends Person und Student extends Person. Das macht dieser Pfeil hier deutlich. Und wenn einem sowas also in einem UML-Diagramm begegnen sollte, sieht man also kursiv, aha, abstract. Da man diese kursive Schrift teilweise nicht so gut lesen kann, hat man auch eine andere Möglichkeit. Man schreibt das auf diese Art hier unten links, Person in geschweiften Klammern abstract. Das heißt, hier oben würde man das nicht kursiv schreiben und in der nächsten Zeile hier drunter, also noch im oberen Kästchen hier, würde man dann abstract in geschweiften Klammern machen. Oder aber man würde jetzt auch die Methode nicht kursiv machen, sondern einfach Get-Tätigkeit und dann in geschweiften Klammern dahinter abstract. Dadurch kann man das in einem UML-Diagramm entsprechend deutlich machen. Interfaces ist der nächste Punkt. Ein Interface selber enthält niemals gar keine Implementierung. Eine abstrakte Klasse hat natürlich Methoden, da steckt schon Logik drin, bei einem Interface niemals. Es werden ausschließlich Methodenköpfe deklariert. Dazu gehört der Modifier, das heißt Public, Private oder dergleichen. Dazu gehört der Rückgabetyp und dazu gehört natürlich auch die Signatur. Ein Methodenrumpf generell wird nie angegeben und so ein Interface, der Name einer solchen Schnittstelle, endet oft mit BLE, Accessible, Adjustable, Clonable oder Runnable. So ein Interface sagt häufig, irgendeine Klasse ist fähig, was Bestimmtes zu tun. Ein Interface gibt also Methoden vor und sagt damit, dieses Objekt kann irgendwie was, was im Sinne hoffentlich damit eine Methodendeklaration ist. Generell ist also die Deklaration ähnlich zu einer abstrakten Klasse mit ausschließlich abstrakten Methoden. Und anstelle von Class, das ist jetzt nämlich keine Klasse mehr, das ist wirklich was anderes als eine Klasse, steht nämlich jetzt das Wort Interface. Generell kann man auch bei jeder Methode dann Abstract hinschreiben, das werden wir gleich noch sehen. Und es ist aber so, alle Methoden in Schnittstellen sind abstrakt und öffentlich. Die deklarierten Methoden natürlich sind immer mit einem Semikolon abgeschlossen. Das ist genauso wie bei einer abstrakten Klasse auch. Niemals eine Implementierung. Und ein Interface im Gegensatz zu einer abstrakten Klasse darf keinen Konstruktor deklarieren. Nur die Methodenköpfe. Instanzvariable dürfen ebenfalls nicht drin vorkommen, aber man darf Konstanten definieren. Das hier wäre eine Konstante. Steht final davor, dann haben wir den Datentyp und dann haben wir den Namen der Konstante gleich irgendeinem bestimmten Wert. Dahinter theoretisch noch ein Semikolon. Das heißt, diese Variable Pi in diesem Falle kann nie mehr geändert werden. Die bekommt ein einziges Mal einen Wert. Danach darf ich sie nicht mehr ändern. Wenn ich im Programmcode später einmal sage Pi gleich 2, funktioniert das nicht. Wie sieht das aus? Gucken wir uns einmal ein Interface an. Wir haben hier also entsprechend nicht mehr irgendwas mit Class drin stehen. Das fehlt hier. Und wir haben jetzt hier verschiedene Methoden, und zwar zwei Stück. Einmal GetWork und SetWork. Dieses Public an dieser Stelle kann ich weglassen. Das ist auch in Ordnung. Ich kann genauso gut hinschreiben Public Abstract. Das ist auch in Ordnung. Das bedeutet alles genau dasselbe. Wir kommen ganz zum Schluss noch zu den Sichtbarkeiten. Diejenigen, die das jetzt schon wissen, das sollte man vielleicht von Algorithmen ein bisschen mitgenommen haben. Wenn da nichts davor steht, heißt das eigentlich irgendwie sowas wie paketsichtbar. Das gilt nicht für die Interfaces. Hier steht beim Interface immer Public Abstract davor. Auch wenn ich es nicht hinschreibe. Was ich jetzt zum Beispiel nicht machen darf, ist, irgendwie sowas hinzuschreiben. Das geht natürlich nicht. Was soll ich auch mit einer privaten Methode, mit einer privaten Methodendeklaration in einem Interface? Das kann nicht funktionieren. Also wichtig ist, hier oben steht kein Class, sondern Interface. Diese hier, die ganzen Methoden hier sind immer Public und Abstract, von Hause aus. Die Deklaration endet mit einem Semikolon. Wie implementiert man sowas jetzt? Wenn eine Klasse ein Interface verwendet, wird immer entsprechend hinter der Klasse Implements geschrieben, gefolgt von dem Namen der Schnittstelle. Zum Beispiel meine Public Class Student Implements Employable. In diesem Fall gilt, man kann nicht nur ein Interface implementieren, man kann so viele Interfaces implementieren, wie man möchte. Und mehrere werden entsprechend durch ein Komma getrennt. Das heißt, ich kann jetzt sagen Implements Employable, Clonable, Runnable, Serializable und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier beliebig viele, die ich dort reinpacken kann. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass ich immer grundsätzlich die Methoden, wenn ich sie implementiere, auch als Public implementieren muss. Die sind ja automatisch im Interface public, dann sind sie in meiner Klasse auch public. Ich kann sie nicht einschränken auf einmal wieder. Ich kann ihnen nicht Rechte entziehen. Ich muss das bei public belassen. Falls jetzt so eine Klasse nicht alle Schnittstellen implementieren würde, sondern nur so ein paar, dann ist sie natürlich wieder abstract, die Klasse. Gucken wir uns noch ein Beispiel eben an. Es wäre jetzt in diesem Fall dieses Interface, was wir haben, und ein Student soll jetzt mal employable sein. Das heißt, wir haben Public Class Student Implements Employable. Da könnten auch, wie gesagt, mehrere Interfaces danach stehen. Und der implementiert jetzt genau die beiden Methoden, die dafür notwendig sind. Wenn ich jetzt hier eine Methode rauskommentiere, dann meckert er hier oben. Also er sagt jetzt, irgendwas gefällt ihm nicht, irgendwas gefällt ihm nicht. Er muss entsprechend diese Methode implementieren oder das Ding hier ist hier abstract. Und wenn ich das davor schreibe, wäre es in Ordnung. Ich kann also dann dementsprechend hier eine abstrakte Klasse draus basteln. Bei einer abstrakten Klasse ist es so, dass es ein Mischmasch ist. Sie hat einige Methoden implementiert, einige Methoden nicht. Und wenn ich jetzt ein Interface zum Beispiel implementiere, dann muss ich nicht alle Methoden davon implementieren. Ich kann welche offen lassen. Manchmal weiß ich ja nicht, was ich da machen muss. Und überlasse das einer Unterklasse. Dann muss diese Klasse aber, die das Interface implementiert, direkt implementiert, abstract sein. Das ist ja wiederum eine Mischung aus implementierten Methoden und nicht implementierten Methoden. Ja? Komme ich gleich noch ganz kurz zu. Ja?
Wenn ich eine Abstract-Klasse habe, die eine Subclass von einer Interface ist, und dann habe ich aber eine Subclass von der Abstract-Klasse, die halt ganz normale Klasse ist. Also ist dann die Interface-Bedingung natürlich?
Ja. In dem Falle, es muss jetzt in diesem Fall, wenn jetzt diese, also ich habe Klasse, also Interface A, Klasse B ist Abstract und sagt Implements A. Und Klasse C, davon will ich Objekte erzeugen, dann muss diese Klasse C alles von der abstrakten Klasse und alle Methoden von dem Interface entsprechend implementieren. Sonst geht das nicht. Das sieht in UML jetzt so aus, dass wir hier oben das Interface Employable haben. Das wird durch ein Stereotyp kenntlich gemacht. Das kann man auch theoretisch weglassen. Sollte man aber nicht, das macht es einfach lesbarer. Hier sind die Methoden noch einmal zu sehen, die da drin stecken. Hier ist eine echte Klasse, die Klasse Student hier unten. Und durch diesen gestrichelten Pfeil wird deutlich gemacht, dass diese Klasse Student das Interface Employable implementiert. Zusätzlich kann man auch noch hier sowas dran schreiben, das heißt Student Realize Employable, das heißt irgendwie Student implementiert alles, was ein Employable drin ist. So wird man das, wie gesagt, in UML darstellen. Wir haben ein spezielles Interface, das ist ein Marker-Interface. Es gibt nämlich Interfaces, die haben gar keine Methoden. Da steckt überhaupt nichts drin, null. Diese Schnittstellen werden Marker-Interface oder auch Tag-Interface genannt, also so eine Art Markierungsschnittstelle. Und die Frage ist, wozu braucht man die? Die sind nützlich, damit man prüfen kann, ob eine Klasse eine gewisse Markierung überhaupt aufweist. Manchmal möchte ich eigentlich nur als Programmierer sagen, diese Klasse erfüllt irgendwie so gewissen Ansprüchen, ohne dass für diese Ansprüche vielleicht eine Methodenimplementierung notwendig ist. Ich sage, ich habe mich da irgendwas ganz Bestimmtes dran gehalten. Werden wir dann noch kennenlernen, auch später im Verlauf der Veranstaltung, warum sowas vorkommen kann. Und dann sage ich einfach nur, ich möchte es nur markieren, nur einen Tag setzen. Und dafür ist das brauchbar. Ein Beispiel wäre Clone. Ich gucke es auf dem Aufgabenblatt, was heute jetzt rauskommt, mit drauf. Da muss der Programmierer die Klasse mit dem Clonable-Interface markieren, um zu sagen, ich habe mich drum gekümmert, das Ding ist Clonable, das Ding ist kopierbar, so ein Objekt. Dafür ist dieses Interface Clonable da. Natürlich muss er dann vielleicht noch das ein oder andere tun, damit das funktioniert, aber prinzipiell ist das hier auch ein Marker-Interface. Ja? Wir haben einfach ein Public Interface Clonable, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, das war's. Mehr steht da nicht drin. Und das brauche ich, wie gesagt, nur, um ein Objekt zu markieren, um zu sagen, es ist meinetwegen Clonable, dieses Objekt, aber dafür brauche ich keine speziellen Methodenvorgaben. Vielleicht steckt das schon alles in der Klasse drin oder vielleicht kann das sowieso schon jede Klasse. Muss man sich mal mit Clonable ein bisschen beschäftigen. Das ist mitgeliefert. Das ist ein Interface, was von Java mitgeliefert wird. Und da gibt es einige, die da mitgeliefert werden. Ein anderes ist Serializable. Man kann ein Objekt zum Beispiel, ich greife mal kurz ein bisschen vor, man möchte manchmal, wenn man ein Programm am Laufen hat, den Status des Programmes abspeichern. Dazu möchte ich ein Objekt auf meine Festplatte schreiben. Das nennt sich Serialisieren. Damit ich das aber machen darf, muss ich sagen, also dem Vorgang des Serialisierens, dieser Methode, dass ich da auch wirklich drauf geachtet habe und dass das alles funktioniert. Das mache ich nicht durch Methoden, das mache ich durch Variablenzuweisungen. Und wenn ich das gemacht habe und ich bin mir sicher, das funktioniert, kann ich sagen, du kriegst noch so einen Stempel aufgedrückt, einen Marker, du bist serialisierbar, also sage ich zu dir, implement serializable. Obwohl ich dafür keine Methode brauche, speziell. Ist das so ein bisschen deutlicher geworden? Damit sagt man, es ist kopierbar sozusagen. Man kann davon einen Klon erzeugen. Da steckt aber, also Klon ist ein bisschen komplizierter, deshalb ist es auch als Übungsaufgabe dann da. Das funktioniert nicht, nee. Also ein Interface steht für sich alleine da. Man kann jetzt nicht noch irgendwie sagen, Implements, was weiß ich was oder ähnliches. Das geht bei einer abstrakten Klasse. Eine abstrakte Klasse kann natürlich noch von einer anderen Klasse theoretisch erben und kann zusätzlich auch noch Interfaces implementieren. Aber bei Interfaces so generell geht das nicht so einfach. Theoretisch schon, ja. Aber du bist natürlich als Programmierer derjenige, der natürlich gewissentlich programmiert und dann das Marker-Interface verwendet, wenn es auch wirklich stimmt. Natürlich kannst du jetzt das einfach bei jeder Klasse dran schreiben, aber letztendlich wird das dann irgendwann zur Laufzeit unter Umständen, wenn das genau darauf ankommt, ob es das kann, knallen. Dann wird das zur Laufzeit irgendwie auftreten, ja? So in der Art, ja. So in der Art. Aber das überlasse ich dem Übungsblatt ein bisschen, weil das nämlich jetzt da genau dran kommt. So, was sind die Vorteile von einem Interface? Ich habe ein Interface, das beschreibt genau eine Sicht auf ein Objekt. Das heißt, wir haben genau eine bestimmte Art, wie ich mit Methoden auf ein Objekt zugreifen kann. Das ist ja ein Set von Methoden. Und wir haben also immer eine unterschiedliche Rolle, je nachdem, welches Interface wir da implementieren. Und wenn man jetzt verschiedene Interfaces implementiert, kann also ein Objekt, also ein Exemplar einer Klasse, in verschiedenen Rollen auftreten. Das heißt, hier haben wir das Substitutionsprinzip wiederum. Wir haben jetzt ein Objekt einer bestimmten Klasse, zum Beispiel Person. Dann haben wir den Studenten, der implementiert meinetwegen zusätzlich noch Employable und Comparable und solche Sachen. Dann kann ich entsprechend diese Referenzen hernehmen und das Objekt in eine Referenz dieses Typs entsprechend reinstecken. Außerdem ist ein wichtiger Punkt, Interfaces brauchen wir für die Teamarbeit. Wenn wir jetzt irgendwie zusammen alle jetzt mit diesem Haufen ein Programm schreiben würden, relativ großes, komplexes, würden uns vorher erstmal Gedanken machen, wie das strukturiert werden soll. Und wir würden Interfaces definieren, damit wir schon mal ganz klar definiert haben, wie die Methodensignaturen sind, ohne dass irgendeine Implementierung da ist. Wir wissen ja noch gar nicht, was wir da programmieren wollen. Das heißt, Teamarbeit in dem Punkt bei den Interfaces ist auch ein wichtiger. So, kommen wir zum Thema Mehrfachvererbung. Da komme ich, glaube ich, jetzt, die Frage wieder mit den Eindeutigkeiten zurück. Generell gilt ja, haben wir gesehen, eine Klasse in Java darf nur von einer direkten Oberklasse abstammen. Es ist aber so, dass natürlich eine Klasse mehrere Schnittstellen implementieren kann. Man bezeichnet das ab und zu als Mehrfachvererbung in Java. Ich finde, das ist kein guter Begriff. Aber der kommt ab und zu, deshalb bringe ich den hier auch. Viele bezeichnen das halt eben so, aber ich denke, wir sollten uns darauf einigen, dass es einfach die Implementierung mehrerer Interfaces sind. Das heißt, wir haben jetzt also eine Klasse, die prinzipiell mit ganz unterschiedlichen Typen darstellbar ist. Das heißt, sie ist Instanz auf der Oberklasse, der eigenen Klasse und der Schnittstellen. Aber in dem Punkt kommt ein Problem auf uns zu. Und zwar kann es jetzt ergeben, dass jetzt zwei Interfaces entsprechend Methoden vorgeben, die heißen genau gleich. Das heißt, ich habe das Interface A, das ist definiert in der Methode getName, Klammer auf, Klammer zu, ohne Parameter, liefert einen String zurück, und in dem Interface 2 ist es genauso, es steht genau dieselbe Methode drin, die wir implementieren sollen. Prinzipiell ist es dann so, dass es bei Interfaces kein Problem gibt. Das heißt, wenn zwei oder mehr Interfaces die gleiche Methode vorschreiben, heißt das nur, ich soll ganz speziell zweimal die Aufforderung bekommen, die Operation zu implementieren. Ich mache das ja nur einmal. Ich habe zwar in den beiden Interfaces dieselbe Methode, denselben Methodenkopf, aber dann wird mir nur gesagt, implementier das bitte so, und der andere sagt auch, implementier das bitte mit diesem Kopf, dann mache ich das einmal. Nicht mehrmals, ich mache das nur einmal. Problem ist allerdings, eine Schwierigkeit gibt es, ich habe jetzt in dem einen Interface zum Beispiel eine Methode drinstehen, die ist definiert als int Rückgabetyp und dann getZahl, Klammer auf, Klammer zu. In dem anderen ist es double und dann getZahl, dann passt das nicht mehr. Dann können wir die beiden Interfaces nicht mehr hernehmen ohne weiteres und beides zusammenstopfen. Der Rückgabetyp ist dann nämlich nicht mehr gleich, dann meckert der Compiler sofort, das lässt sich gar nicht programmieren. Das heißt, es ist immer ein kleines Problem, wenn man ganz viele verschiedene Interfaces hernimmt und da ist ausnahmsweise mal eine Methode jeweils in dem Interface, wo die Signatur gleich ist, aber nicht der Rückgabetyp, dann funktioniert das einfach nicht. Keine Chance. Aber ansonsten haben wir hier keine Namenskonflikte oder dergleichen, weil ich es ja eben nur einmal programmiere. Ist das damit so grob geklärt? Es gibt aber auch Interface-Methoden, die muss man nicht implementieren. Pseudomäßig. Und zwar gibt es manchmal natürlich Methoden, die bekommen wir durch die Vererbungshierarchie. Und es könnte zum Beispiel sein, dass in einem Interface die Methode equals vorgeschrieben ist. Allerdings equals ist ja schon eine Methode, die Object besitzt. Die ist ja schon vorhanden. Die wurde ja schon in der Mutter aller Klassen in Object implementiert. Dann ist mir das völlig egal, ob das im Interface drinsteht oder nicht. Ich habe es ja schon geerbt. Dann brauche ich die nicht nochmal neu dahin zu schreiben. Wenn ich das mache, dann würde man das überschreiben. Es kann natürlich sein, dass equals irgendwas anderes machen soll. Und in dem Zusammenhang ist jetzt die Frage, warum braucht man sowas? Warum deklariere ich unter Umständen am Interface irgendwelche Methoden, wo ich genau weiß, die gibt es schon? Der Grund ist, dass man eine Dokumentation, eine vernünftige Doku erzeugen möchte. Es kann sein, dass ich ganz speziell diese Equals-Methode neu dokumentieren möchte und dann könnte ich das zum Beispiel in ein Interface reinschreiben und kann da ein bisschen was noch an Doku dazu packen. Kommen wir zur abstrakten Klasse. beziehungsweise zum Interface im Vergleich. Die sind beide recht ähnlich. Beide schreiben halt entsprechend den Unterklassen irgendwelche Operationen vor, die sie implementieren müssen. Allerdings beliebig viele Schnittstellen können implementiert werden, aber immer nur eine Klasse. Abstrakte Klassen bieten sich meist an, wenn ich irgendwas noch designe, wenn ich also irgendwelche Gemeinsamkeiten in der Oberklasse auslagere. Abstrakte Klassen können zusätzlichen Programmcode enthalten. Und ein Problem, nachträgliche Änderungen an Interfaces sind nicht einfach. Wenn ich jetzt ein Interface schon ganz wild benutzt habe und plötzlich kommt irgendjemand auf die Idee und ändert das Interface, der fügt eine Methode hinzu zum Beispiel, muss ich durch meine Klassen durchlaufen, überall wo das implementiert wird, und diese Methode zusätzlich auch implementieren. Bei einer abstrakten Klasse kann ich eine konkrete, also eine ausimplementierte Methode durchaus noch reinstopfen und da muss ich keinen Quellcode in den Unterklassen anpassen. Natürlich, wenn ich eine abstrakte Methode hinzufüge, schon. Ja? Extends. Bei abstrakten Klassen haben wir Extends. Eine abstrakte Klasse ist wirklich eine Klasse, ein Interface, das wird immer implementiert. Das ist mit diesem Punkt hier gemeint, mit der Designphase. Das ist speziell, wenn man jetzt anfängt, irgendwie sein Programm zu gestalten, dass man vielleicht zunächst der Einfachheit halber eine abstrakte Klasse nimmt, weil man noch nicht weiß, ob da vielleicht noch was dazukommt oder nicht. Aber später, dass, wenn man sagt, jetzt ist das in einem Zustand, der ist in Ordnung, dass man dann vielleicht Interfaces rauszieht und dergleichen. Ja? So. Wir haben jetzt Klassen, wir haben Vererbung, alle möglichen dynamischen Binden, statisches Binden, Attribute und so weiter. Das heißt, wir können jetzt Informationen ziemlich fein aggregieren, auf Klassenebene, in einer Vererbungshierarchie, und jetzt kommt ein Punkt dazu, das sind die Packages. Ich möchte nämlich noch weiter versuchen, irgendwie meine Klassen zu strukturieren. Packages sind generell eine Zusammenfassung von Klassen. Die müssen nicht generell in einer Linie der Vererbungshierarchie sein. Da können mehrere Klassen auch parallel zueinander drin liegen. Und es ist so, dass sich Klassen alle, die in einem Paket befinden, alle in einem Verzeichnis auch befinden. Und der Name des Pakets ist genau der gleiche Name wie der Name des Verzeichnisses. Das ist also umgekehrt. Das heißt, wenn ich ein Package angebe, Test 1, dann heißt mein Verzeichnis, in dem die Klassen leben, auch Test 1. Und wenn ich ein Package Util habe, dann stecke ich auch alle meine Klassen, die zu diesem Package gehören, in dieses Verzeichnis Util. Es gibt einige Package-Namen oder eine Paketnamen, die sind reserviert, zum Beispiel Java, JavaX und Sun. Die hat Sun für sich reserviert, man sollte die auch nicht benutzen als Package-Namen. Das macht nicht viel Sinn, weil sonst guckt sich jemand den Quellcode an und weiß dann nicht mehr, ob jetzt diese Klasse oder dieses Paket, welches wir da definiert haben, zu Sun gehört, der Originaldistribution von Java, oder ob das irgendwas Fremdes ist. Deshalb solche Package-Namen bitte nicht benutzen, sondern eigene verwenden. Bei den Packages gibt es auch hierarchische Strukturen. Das heißt, man kann Pakete ineinander stopfen. Ein Paket kann ein anderes enthalten. Das heißt, in einem Verzeichnis Anwendung kann wiederum ein Verzeichnis Util zum Beispiel drinstehen. Und es ist halt ganz genauso parallel zu sehen wie die Verzeichnisstruktur eines Dateisystems. Jetzt haben wir hier zum Beispiel das Paket Java und JavaX, und unter Java zum Beispiel liegen auch noch die Pakete ABT oder Util. Das heißt, wir haben das Paket Java, ein Verzeichnis Java, in diesem Verzeichnis Java liegt das Verzeichnis ABT, parallel dazu das Verzeichnis Util. So ähnlich ist das dann aufgebaut. Sehen wir aber gleich noch etwas genauer. Der Name einer Klasse, das ist ganz wichtig, das ging jetzt auch schon über die Mailingliste, ist immer der voll qualifizierte Name. Das heißt in diesem Falle java.lang.string. Ich kann nicht einfach jetzt sagen, führe bitte sozusagen, wenn die Klasse String eine Main-Methode hätte, führe bitte die Methode String aus, die Klasse String, sondern muss wirklich den voll qualifizierten Namen dazu packen, das heißt inklusive der Package-Anweisung. Sonst klappt das nicht. Also Package-Anweisung, Klassenname heißt vollqualifizierter Klassenname. Und innerhalb einer Klasse macht man das deutlich mit dem Schlüsselwort Package. Das heißt, in der ersten Zeile meiner Klasse schreibe ich rein, zu welchem Paket das gehört. Zum Beispiel hier unten de-us-inf-erkunze mein Package. Das heißt, ich habe auf meinem Dateisystem, auf Verzeichnis.de, da drin eins mit us, da drin eins, was inf heißt, da drin eins, was erkunze heißt, da drin eins, was mein Package heißt. Ja? Java-Lang wird standardmäßig importiert. Alle Dinge, die in Java-Lang drin sind, kann man generell ohne einen Import drauf zugreifen. Ja. Das hier macht auch noch so ein bisschen Sinn. Und zwar sind Packages so eigentlich strukturiert, das kommt noch von früher, dass man eigentlich das so aufbauen möchte, dass zunächst erstmal die Top-Level-Domain vorhanden ist. Man möchte das Ganze so ein bisschen eingrenzen. Und zwar sind wir in Deutschland. Wir sind an der Uni Osnabrück, wir sind in Informatik. Mein Login-Name ist irgendwie Ralf Kunze und dann habe ich dann noch irgendwie meine Pakete drunter. Das ist so grob das Prinzip. Wir müssen uns da nicht aber hier in der Veranstaltung dran halten. Die Frage ist jetzt, wenn ich verschiedene Packages habe. Ich habe Package 1, Package 2, Package 3 und ich möchte von einem Package aus einem anderen Package Klassen benutzen. Da muss ich das genau sagen, wie ich das mache. Es kann zum Beispiel sein, dass ich entsprechend die volle Qualifizierung des Klassennamens angeben muss. Das heißt, im Beispiel, ich habe hier, ich mache das hier mal oben ein bisschen zu, ich habe hier ein Package, das nennt sich Personenverwaltung 1. Ich organisiere immer meine einzelnen Beispiele in Packages. In diesem Package Personenverwaltung 1 liegt ein Package namens Personen. Da drin liegt die Klasse Person und die Klasse Student. Das heißt, wenn wir jetzt die Klasse Person anschauen, steht hier als erstes die Package-Anweisung. Da steht, wir sind in dem Package Personenverwaltung 1 und dann im Package Personen. Da drin lebt diese Klasse. Das ist der Package-Name davon. Student ebenso, das lebt auch in der Personenverwaltung 1 und dort im Verzeichnis Personen. Wenn ich jetzt dahin gehe und möchte jetzt ein weiteres Package namens Verwaltung anlegen, in diesem Package Verwaltung liegt auch eine Klasse. Und zwar lebt die natürlich jetzt im Package Personenverwaltung 1.Verwaltung und ich möchte jetzt zum Beispiel auf den Studenten drauf zugreifen, ist die in einem ganz anderen Paket. Um das deutlich zu machen, kann ich den Studenten natürlich hier verwenden, die Referenz vom Typ Student, mit dem vollqualifizierten Namen. Das ist natürlich relativ viel Schreibarbeit. Das heißt, das hier müsste ich alles hinschreiben, damit klar ist, welcher Typ Student gemeint ist. Und das trippt immer auf, sobald ich überall irgendwo Student hinschreibe. Ein bisschen mühselig, kostet ein bisschen Arbeit. Man kann sich das aber einfacher machen. Man kann mittels Import eine Klasse bekannt machen. Das wäre jetzt im zweiten Beispiel. Und zwar habe ich hier die Personenverwaltung 2, auch hier wieder die Verwaltung, alle Klassen sind gleich aufgebaut. Und da sage ich hier oben wiederum, zu welchem Package das gehört und danach folgt eine Importanweisung. Import Personenverwaltung 2.Personen.Student. Jetzt sage ich ganz genau, ich möchte die Klasse Student importieren, die hier in dem entsprechenden Package lebt. Und dann, wenn ich jetzt hier auf einen Studenten zugreife, weiß er, der hier oben ist gemeint. Das erspart mir etwas Tipparbeit. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt zwei Klassen importiere oder zwei Klassen benötige, die gleich heißen, aber in verschiedenen Paketen leben. Dann überlege ich mir am besten, welche Klasse ich weniger oft brauche. Dann nehme ich den vollqualifizierten Namen. Bei der anderen kann ich das über einen Import leisten, aber man kann nicht irgendwelche Umbenennungen vornehmen. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, da muss man immer irgendwie grundsätzlich bei den anderen Klassen, die doppelt sind, den vollqualifizierten Namen verwenden. Damit man jetzt aber nicht alle Klassen eines Pakets, die man braucht, einzeln aufführen muss, kann man das auch sich ein bisschen vereinfachen. Ich kann jetzt einfach sagen, import java zum Beispiel .util.stern. Jetzt würde ich alle Klassen importieren, die hier in diesem Package leben, ja? Darf ich ganz kurz weitermachen? Vielleicht hat sich das schon geklärt. Das heißt, so könnte ich jetzt alle Klassen, die im Package java.util leben, in meinem Programm bekannt machen. Aber das ist ein ganz, ganz großes Achtung und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Die Wildcards sollte man beim Import niemals verwenden. ich hole mir alle Klassen in mein Programm rein. Jetzt kommt irgendjemand an und sagt, ich erweitere das Package java.util um eine weitere Klasse, nachträglich. Dann kann es auf einmal sein, dass mein Programm nicht mehr läuft, weil ich nämlich irgendwo eine Klasse Student verwende und irgendjemand kommt auf einmal auf die Idee und packt hier auch eine Klasse Student rein. Deshalb ist das keine gute Idee, bei den Importanweisungen mit Sternchen zu arbeiten, sondern man sollte wirklich jede Klasse einzeln hinschreiben. Es wird häufig zwar so erwähnt, aber vergesst das besser. So. Nee, nein, da sind wir bei den Arraylisten, da sind wir bei den Collections. Das würde ich ganz gerne später machen, sonst du kannst gerne nach vorne kommen, dann können wir das nach der Veranstaltung klären. Also es müsste ein anderer Punkt sein, also nach dem, was ich da gehört hatte, bisher schon von Doro. Also ich denke, das liegt in Generics, aber lass uns mal eben dann nachher darüber sprechen. Ja? Ja, das funktioniert dann nicht mehr. Er weiß ja nicht mehr, welche Klasse er nehmen soll. Das funktioniert nicht, du musst schon mal irgendwo anfangen. Also irgendwo musst du mal irgendwo mal das erste... Also der Stern importiert übrigens nicht rekursiv. Das heißt, wenn jetzt hier in java.util, dann importiert er dadurch nur alle Klassen, die da drin sind, aber er würde nicht die Verzeichnisse nachgehen. Ja? Nee, Semikolon, nächste Zeile import, hinschreiben. Aber das ist kein Problem, weil wir benutzen ja Gott sei Dank Eclipse. Das heißt, wenn ich jetzt diese Zeile hier zum Beispiel rauslösche, es gibt generell die Möglichkeit, bei Eclipse alle Imports zu organisieren und dann kann man sich die gleich auswählen und er macht das automatisch. Also das funktioniert schon. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier sowas hinschreiben würde, wie hier ein Stern, das würde ich einfach mal hinschreiben. Das wäre, wie gesagt, nicht so schön, aber jetzt kann ich einfach Ctrl-Shift-O drücken und er fügt jetzt genau das von der Package ein, was ich da wirklich brauche. Das heißt, er nimmt uns das ein bisschen ab. Ja. Genau, also das Package java.util Test würde er zum Beispiel nicht mehr reinpacken, die Klassen, die da drin leben. Das lässt sich auch nicht kompilieren. Wenn ich jetzt also diese Klasse... Ja, also das ist, Java hat beim Kompilieren einen Make-Mechanismus, wenn das was sagt. Und zwar guckt Java wirklich die Quelldatei, die .java-Datei und die .class-Datei an. Wenn ich irgendeine Klasse kompiliere, guckt er sich alle anderen Klassen an, die dafür benötigt werden und guckt nach, sind die auf dem aktuellsten Stand. Und wenn dann wird das natürlich, wenn jetzt irgendeine Änderung vorgenommen ist, das neu kompilieren und wenn er dann merkt, der Klassenname stimmt nicht überein, dann kracht das, dann hört er auf mit dem Kompilieren. Dann funktioniert das nicht mehr. So. Es gibt noch eine Sache, das wäre der statische Import. Beim statischen Import kann man jetzt irgendwie erreichen, dass man Methodennamen, also statische Methoden oder auch Konstanten, direkt in seine Klasse verwenden kann. Das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel mass.py einfach direkt aufrufen. Wie funktioniert das? Ich gehe gleich mal weiter zur nächsten Folie, da sieht man das besser. Ich sage import static und dann zum Beispiel java.length.mass.max. Max ist eine Methode aus der Klasse math. Jetzt kann ich einfach hier in meinem Quellcode hinschreiben max von 1 und 10 als Attribute und muss nicht mehr math. Davor schreiben. Genauso kann ich zum Beispiel java.length.system.out importieren. Dann ist jetzt diese Konstante out irgendwie vorhanden und ich kann einfach sagen out.println. Das wären statische Imports. Allerdings wird in der Java-Community häufig davon abgeraten, weil das den Quellcode nicht lesbarer macht. Man weiß dann nicht mehr ungefähr, also man würde jetzt eigentlich annehmen, dass max theoretisch irgendwie eine Instanzmethode wäre und das out irgendwie ja ein Objekt unserer Klasse oder sowas wäre. Das ist nicht so schlau, sowas eigentlich zu verwenden. Es geht aber. Es gibt noch ein... Ja? Gleiche, Entschuldigung. Nee. Beim Studenten sagen wir hier Import Personenverwaltung 2.Person.Student. Die Sache ist, wenn jetzt in der Klasse Student eine statische Methode wäre, ja, eine Klassenmethode, würde ich die aufrufen mit Student.statische Methode. Ich kann aber so mit diesem Static Import gleich sagen, verwende statische Methode. Es gibt ein Paket, das habt ihr alle schon ganz, ganz, ganz viel benutzt. In Algorithmen eigentlich ununterbrochen. Das ist das Default Package. Die Frage ist nämlich ja, wenn ich eine Klasse programmiere, wo ich gar keine Package-Anweisung oben reinschreibe, wo lebt das dann? Alle Klassen in Java leben immer in Packages. Und es ist so, dass wenn man jetzt eine Klasse ohne Paketangabe implementiert, befindet sie sich standardmäßig im Package Unamed Package oder Default Package. Es ist aber grundsätzlich immer sinnvoll, die Klassen in eigenen Paketen zu organisieren. Und dadurch hat man nämlich auch eine bessere Sichtbarkeitseinstellung. Das heißt, ich kann besser feingranularer die Sichtbarkeit einstellen von Parametern und dergleichen. Ein Uname Package, da gibt es übrigens, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, ganz, ganz viele. Weil man wirft ja seine Klassen in irgendein Verzeichnis, man schreibt oben an kein Package rein, andere Klassen neben einem anderen Verzeichnis. Das sind alles Uname Packages, die untereinander da vorhanden sind. Die werden nur als ein großes dann letztendlich aufgefasst. So, kommen wir noch zu einem Punkt, das wäre eben die Sichtbarkeit. Es ist so, dass man in der Objektorientierung möglichst wenig nach außen sichtbar machen möchte. Ich möchte nach Möglichkeit bei einem Objekt alles für mich behalten, ich möchte meine Daten für mich behalten, ich möchte nur Schnittstellen anbieten. Und dafür kann man jetzt Sichtbarkeitsbereiche definieren, ob man sollte immer den so weit wie möglich einschränken. Das heißt, es soll nicht möglichst irgendjemand auf die Variablen direkt zugreifen, es sei denn, es ist zwingend erforderlich. Es kann häufiger mal passieren, dass man irgendwas dringend braucht. Zum Beispiel, wenn man ja von einem Array, ein Array ist nichts anderes als ein Objekt, möchte ich Länge haben. Array.length. Das ist nichts anderes als eine öffentliche Instanzmethode, Instanzvariable. Die Frage ist, was gibt es für Sichtbarkeitseinschränkungen? Überall, wo ich jetzt vorher auf den Folien mal immer irgendwas mit Modifier oder sowas stehen hatte, kann man diese drei Dinge einsetzen. Public, Protected, Private oder gar nichts hinschreiben. Das ist dann sozusagen paketsichtbar. Wenn ich etwas erreichen möchte, dass es überall sichtbar ist, das heißt in meiner eigenen Klasse, in einer Klasse, die im gleichen Package lebt, in einer Unterklasse, auch in einem anderen Package, oder sogar in allen Klassen, die es gibt. Das heißt, auch Klassen in anderen Paketen, wo ich keine weitere Verbindung zu habe, sage ich, das ist public. Protected heißt, ich muss, also das ist für alle die Klassen sichtbar, die im selben Paket leben und die von mir erben. Das heißt, alle Klassen im gleichen Paket, die eigene Klasse natürlich gilt immer, da ist immer alles sichtbar, und die Unterklassen auch in anderen Paketen. Das heißt, wenn ich ein Package Test habe, und ein Package, oder ich habe ein Package Personen und ein Package Verwaltung. In Personen mache ich irgendwas protected, in Verwaltung stammt irgendwas von Personen ab, dann können die auf alles zugreifen. Paket sichtbar ergibt sich von selbst, das heißt, es ist natürlich im Paket sichtbar, alle Klassen im selben Paket können auf diese Dinge zugreifen. Und private ist die härteste Einschränkung, die wir haben, das heißt, dann ist es nur in der eigenen Klasse sichtbar und sonst nirgendwo. Diese Tabelle muss man drauf haben, das ist wichtig. Also wer sich sowas nicht merken kann, irgendwie müsste jetzt auswendig reinpauken. Generell aber noch ein Punkt, wenn man nichts hinschreibt, ganz wichtig, bei Interfaces heißt das nicht, dass das Paket sichtbar ist, sondern bei Interfaces heißt, wenn man nichts hinschreibt, das trotzdem immer noch public, wie ich das vorher schon mal erwähnt habe. Wir haben also jetzt die Casts, einmal Referenzen, die sind besonders wichtig im Substitutionsprinzip. Dann haben wir Typumwandlung bei primitiven Datentypen, das heißt zum Beispiel wollen wir irgendwelche Typen erweitern oder einschränken, da fallen teilweise irgendwelche Bits weg. Dann haben wir, Dann haben wir die abstrakten Klassen und die Interfaces, um irgendwelche Vorgaben zu machen, Packages, um Dinge zu strukturieren und die Sichtbarkeit, um Dinge nach außen hin einzuschränken. Und da vorne haben wir noch eine Frage. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also ich gehe immer eigentlich von einer Klasse aus, die public ist. Es macht natürlich auch Sinn, dass sie teilweise nicht public ist, aber kenne ich jetzt gerade ehrlich nicht. Muss ich nachgucken. Muss ich gerade so passen. Ja? Nein, man kann die Sichtbarkeit nicht einschränken. Das heißt, wenn eine Methode vorher zum Beispiel public war, darf sie danach nicht protected oder private machen. Das ist nicht erlaubt. Ich darf allerdings eine Methode, die vorher zum Beispiel private gewesen ist, auf einmal öffentlich machen. Das ist okay. Aber ich darf niemals den Sichtbarkeitsbereich einschränken. Genauso beim Vererben mit den Rückgabetypen. Wenn ich eine Methode habe, darf ich zum Beispiel den Rückgabetyp erweitern. Das wäre machbar, aber ich darf ihn nicht einschränken. Das ist auch nicht erlaubt. Ja? Dann ist es ja keine überschriebene Methode. Ja, dann, wie gesagt, wenn sie eine andere Signatur hat als alle anderen Methoden bevor, ist sie nicht überschrieben, das ist eine ganz neue Methode. Da ist es natürlich erlaubt. Ja? Die existiert dann neu. Also man kann das sozusagen als Überschreiben ansehen, aber das darf ich auf jeden Fall machen, sie existiert dann nur neu. Ja? Gut, wenn keine Fragen mehr sind, in die Richtung soll es gehen, soll es das gewesen sein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche werden wir Exceptions behandeln und Dateioperationen. Wie kann ich was aus einer Datei auslesen, wie kann ich was in eine Datei reinschreiben und dergleichen. Da werden wir uns am nächsten Mal mit den spannenderen Dingen beschäftigen. Viel Spaß und bis dahin.